die allermeisten Founder unterschätzen das englische Wort fürs Distribution, also Vertrieb und Marketing. Wie bekomme ich eigentlich mein Produkt raus? Es gibt nicht so viele Produkte, die sich komplett selbst verkaufen. Ich finde es total erfrischend, wenn man Sachen entscheiden kann und sie dann auch machen kann. Und in vielen, vielen großen Unternehmen hast du aus guten Gründen eine Entscheidung, die erst von, was weiß ich, dem Abteilungsleiter getroffen wird, dann wird es vom Hauptabteilungsleiter getroffen, dann wird es vom Bereichsleiter getroffen.
Wenn überhaupt.
Genau, richtig, idealerweise. So, auf dem Weg stirbt das eine oder andere. Aber tun wir mal so, als würde das einfach durchentschieden werden. Dann muss der Vorstand nochmal entscheiden und bevor es dann wirklich gemacht wird, muss es dann nochmal durch den Aufsichtsrat. In dieser schnellen Veränderung traue ich mir nicht zu sagen, wenn wir hier in 3 Jahren wieder sitzen, was sind genau die Themen, die uns in 3 Jahren beschäftigen werden. Sondern da ist es brutal wichtig, dass wir flexibel sind, auf den Markt reagieren, verstehen, was passiert, was ist entsprechend mit Technologie plötzlich möglich.
Herzlich willkommen zu Finance Data People. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und in dieser Episode darf ich mit Christoph Klink sprechen. Christoph war bereits mit 31 Jahren Partner bei McKinsey und ist heute Partner bei Entler, einem weltweit tätigen Venture Capital Investor mit einem Fokus auf Frühphaseninvestments. Er hat wahrscheinlich mehr als 100 Gründer, wenn nicht 1000 Gründer in seinem Leben kennenlernen dürfen und weiß genau, was die Erfolgsgeheimnisse derjenigen sind, die es am Ende schaffen. Darüber und über vieles weiteres sprechen wir in dieser Episode. Hört unbedingt rein. Ganz viel Spaß. Christoph, ganz herzlich willkommen in München.
Herzlichen Dank. Freue mich, dass
du
da sein darf.
Schön, dass du dir etwas Zeit rausschneidest in deinem Alltag, um hier mit mir zu sprechen. Ich freue mich jetzt auf einen ganz spannenden Ausflug in die Venture Capital Welt, glaube ich. Sogar in die internationale Venture Capital Welt. Du bist Gründer von Entler. Da wollen wir gleich ein bisschen mehr drüber erfahren. Aber hol uns gerne mal so von deiner Schulzeit oder Studium ab, wie sich alles entwickelt hat, dann als Berater und dann hin zur Venture Capital Welt.
Also ich war in der Schule relativ faul. Das lief aber irgendwie, es funktionierte. Ich habe aber nie jetzt gesagt, ich möchte der Beste in der Schule sein. Ich habe irgendwie an manchen Fächern mehr Freude gehabt als an anderen. Aber habe dann relativ schnell entschieden, dass nach der Schule irgendwie das dann doch zählt. Und habe das Studium relativ ernst genommen. Warum? Weil ich mir ein relativ klares Ziel gesetzt hatte. Warum auch immer war ich früher auf die Idee gekommen, ich wollte irgendwie Berater werden. Keine Ahnung, wie man auf so eine blöde Idee kommt, aber irgendwie war ich da in der 11. Klasse drauf gekommen, dass ich gerne Berater werden wollte. Zu dem Zeitpunkt ehrlicherweise noch mit der starken Hypothese, dass ich mal in ein großes Unternehmen gehen möchte und idealerweise dort mal CEO werden möchte. Dann schien das irgendwie opportun, die Karriere so zu starten, lernst ein tolles Handwerkszeug und hältst dir gleichzeitig verschiedenste Türen offen, lernst sehr, sehr schnell, hast tolle Exposure, arbeitest an sehr, sehr strategischen Themen. Und deswegen war es relativ klar, blöderweise muss man dann in der Universität aufpassen, ansonsten wird das nichts. Und dann muss man relativ früh anfangen, nebenbei auch noch so ein paar Sachen zu machen. Ansonsten wird das auch nichts. Insofern habe ich den Schalter nach der Schule umgelegt und habe gesagt, jetzt ist ernst. Und bin ganz langweiliger BWLer, im Undergrad mal BWL und VWL studiert. Dann nur noch viel mehr BWL, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, Ingenieure können das mit dieser BWL genauso gut, obwohl die das gar nicht so lange gelernt haben wie ich. Aber hab's nie bereut. Hab dann nach dem Studium bei McKinsey angefangen, hab viel international gearbeitet, Europa, Nordamerika. Hab das lange sehr gerne gemacht, hab da offensichtlich irgendwie viel persönlich, privat auch für zurückgestellt. Insbesondere, weil ich aber sehr, sehr viel unterwegs war, nur 2 Jahre in New York zum Beispiel. Und habe aber die ursprüngliche Hypothese hat sich nicht bestätigt, nämlich die, dass ich irgendwie CEO einer sehr, sehr großen Company werden wollte, sondern je mehr Klientenorganisationen ich von innen gesehen habe, desto klarer ist mir geworden, da will ich eigentlich nicht zwingend rein.
Da ist wahnsinnig viele Parallelen zu mir, ja, das finde ich gerade interessant. Ja.
Und das
man wollte bei keinem seiner Mandanten eigentlich arbeiten.
Genau, und dann irgendwann habe ich gesagt, jetzt kann ich mir noch 50 weitere anschauen, ne? Oder auch noch 100 weitere, aber was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann so ein großes Unternehmen finde, in dem ich sage, ja, da will ich irgendwie rein.
Was hat dich abgeschreckt in den Unternehmen?
Verschiedene Themen. Ich glaube, das eine ist Geschwindigkeit. Und ich finde es total erfrischend, wenn man Sachen entscheiden kann und sie dann auch machen kann. Und in vielen, vielen großen Unternehmen hast du aus guten Gründen eine Entscheidung, die erst von, was weiß ich, dem Abteilungsleiter getroffen wird, dann wird es vom Hauptabteilungsleiter getroffen, dann wird es vom Bereichsleiter getroffen.
Wenn überhaupt.
Genau, richtig, idealerweise. So auf dem Weg stirbt das eine oder andere. Aber tun wir mal so, als würde das einfach durchentschieden werden. Dann muss der Vorstand nochmal entscheiden. Und bevor es dann wirklich gemacht wird, muss es dann nochmal durch den Aufsichtsrat. Und wenn es dann mit dem Betriebsrat abgestimmt ist, dann kann man über die Implementierung tatsächlich nachdenken.
Oder ein Berater muss noch ein Assessment machen.
Ne? Genau. So. Und genau diese Seite habe ich ja irgendwie ausreichend häufig gesehen. Ne? Und habe dann ausreichend häufig natürlich auch Themen gesehen, an denen wir mitgearbeitet haben, die dann so nicht gekommen sind. Ne? Aus verschiedensten Gründen. Und das hat mich... Das hat mich nicht so arg inspiriert. Habe ich gesagt, irgendwie, das kann ich mir nicht so gut vorstellen.
Vielleicht noch eine Zwischenfrage. Von welchem Zeitraum sprechen wir gerade in Jahren, dass man es grob einordnen kann? Wie lange warst du bei McKinsey? Von wann bis wann?
2009 bis 2020.
11 Jahre. Also genau. Das ist relativ lang tatsächlich dann gemacht. Warst auch Partner, ne? Relativ schnell,
glaube ich. Genau, ich war über Partner, als ich gegangen bin. Ich war länger als die meisten und kürzer als die anderen da. Also ich bin irgendwie an so einem ganz, ganz seltsamen Punkt am Ende gegangen. Die meisten Leute verlassen eine Beratung irgendwie ja eher, wenn sie Projektleiter sind oder sowas. Ne? Die sagen irgendwie, oder vielleicht sogar noch davor als Analyst Associate, die sagen, es ist eine Lernerfahrung für mich und es ist irgendwie ein Sprungbrett für die nächste Rolle.
Genau. Und deswegen finde ich es auch so spannend, weil wir haben auch relativ viel junge Zuhörer hier, die ja auch vielleicht eine Berater- oder Private Equity- ja. oder VC-Karriere anstreben. Was waren so die Meilensteine, wo du sagst, das hat mich am Endeffekt dann zum Partner gemacht in so einer Organisation? Wie lange hat es überhaupt gedauert?
Es kommt so an, ob du brutto oder netto rechnest. Ja? Also ich habe nach einem Undergrad angefangen, bin dann nochmal raus, habe einen Master gemacht, bin dann nochmal raus, habe promoviert und bin dann wieder zurückgekommen. Nach der Promotion ging das sehr, sehr schnell. Da waren das weniger als 4 Jahre. Und davor waren es nochmal 3, also irgendwie netto 6,5, 7 Jahre oder sowas. Brutto 9 plus roundabout. Sehr, sehr schnell, viel zu schnell eigentlich. Wenn du drüber nachdenkst, oder wenn ich drüber nachdenke, am Ende deine Peers, die du bedienst als Berater, sind meistens 50 plus. So.
Und wie alt warst du, als du Partner wurdest?
Ich war gerade 31 geworden.
Oh, krass.
Das heißt, dieser Prozess an der Partnerwahl dauert irgendwie so ein bisschen und da war ich gerade dann 31 geworden. Und
was waren da so die Meilensteine? Also musstest du einen gewissen Umsatz machen? Waren das Projektbewertungen? Hast du 18 Stunden am Tag gearbeitet, 7 Tage die Woche? Was hat dich am Endeffekt so schnell auf den Fast Track da gebracht?
Also ich würde nie behaupten, dass ich nicht viel gearbeitet hätte oder arbeiten würde. Also das habe ich mir bis heute beibehalten. Ich glaube, das musst du am Ende in fast allen Sachen, die du erfolgreich machen willst. Das ist total unromantisch, aber ohne harte Arbeit funktioniert das meiste nicht. Ne? Als Berater bist du irgendwie den ganzen Tag in Meetings und dann muss danach ja irgendjemand nochmal was aufschreiben oder was ausrechnen oder was vorbereiten für den nächsten Tag. Ne? Und das passiert dann halt irgendwie, nachdem du Meetings und Gespräche hattest, denn du musst ja die Entscheidungen abstimmen mit einer relativ breiten Gruppe. Ne? Mhm. Insofern ja, aber das ist am Ende natürlich nur so bedingt hilfreich. McKinsey hat keine Umsatzziele in dieser Art und Weise. Du hast keine Bewertung auf Umsatz, was relativ einzigartig ist in der Branche, aber was dazu führen soll, dass die Partner, die Kolleginnen und Kollegen intensiver zusammenarbeiten, stärker kooperieren, weil sie sich eben nicht gegenseitig den Umsatz abjagen würden. Mhm. Das heißt, du hast natürlich immer die Frage, hast du gute Klientenbeziehungen und hast du erfolgreiche Projekte mit diesen Klienten durchgeführt, sind die Klienten mit dir zufrieden und auch sind die Teams mit dir zufrieden. Ne? Also auch das ist über Zeit, glaube ich, immer wichtiger geworden und heute ist es wahrscheinlich noch 3-mal wichtiger, als es war zu dem Zeitpunkt, zu dem ich gegangen bin. Wie denken eigentlich deine Teams über dich nach? Entwickelst du deine Teams weiter? Bietest du deinen Teams das, wofür sie gekommen sind? Mhm. Und die jungen Leute gehen ja typischerweise in Beratungen, weil sie sagen, ich lerne da ganz, ganz viel. Und ja, ich arbeite natürlich auch an spannenden Themen, aber am Ende ist es für die meisten die Lernerfahrung, die Entwicklungsgeschwindigkeit. Das heißt, wenn du irgendwie als Partner den nicht entwickelst, machst du deinen Job nicht.
Darf man fragen, was man so als Jungpartner bei McKinsey ungefähr verdient im Jahr?
Es hat gereicht. Also man muss sich um mich keine Sorgen machen. Du hast eine hohe dann Gewinnbeteiligung über die nächsten Jahre. Aber also man darf sich da nicht beklagen.
Nee, man hört ja oft, dass so McKinsey-Partner mal siebenstellig verdienen oder sowas.
Aber ja, man hört alles Mögliche
ein. Okay, verstanden. Gut, ja, spannend. Also umso spannender. Ich meine, dann hätte man jetzt ja auch sagen können, wahrscheinlich, sag ich mal, hast du dann auch deine Rolle irgendwo gefunden, hast wahrscheinlich deine Teams gehabt, hast deine Projekte gut gemacht. Dann hättest du ja auch sagen können, das mache ich jetzt einfach noch, keine Ahnung, 15 Jahre und dann setze ich mich zur Ruhe mit Mitte 40 oder so. Aber hast dann entschieden, dass... Reicht jetzt nicht oder das war es jetzt nicht?
Also ich hätte mit 60 in Rente gehen müssen am Ende. Das heißt, ich hätte das fast 30 Jahre irgendwie als Partner machen können. Und ich habe für mich irgendwann festgestellt, ich möchte nicht zum Ruhestand da sitzen und meinen Enkelkindern sagen, der Opa hat übrigens irgendwie folgende Transformation hier und folgende Transformation da und irgendwie dieses Programm da und jenes Programm da gemacht, sondern irgendwie wollte ich was Interessanteres zu erzählen haben. So. Und die erste Ableitung davon ist natürlich irgendwie nochmal was anderes machen. Denn irgendwann habe ich für mich verstanden, hast du auch so in etwa verstanden, wie das Ganze funktioniert, wie das Beratungsgeschäft funktioniert. Du hast irgendwie in etwa verstanden, wie Unternehmen funktionieren. Und für mich persönlich will ich sagen, die Lernkurve hat abgeflacht, aber es ist eine sehr, sehr andere Lernkurve, die du dann als Partner nimmst, als die du vorher genommen hast und plötzlich sehr, sehr Relationship getrieben in der Top-Management-Beratung, viel Counseling, CEO-Counseling, wie kann ich eigentlich irgendwie tiefe Beziehungen mit Vorständen entwickeln, wie kann ich die dabei unterstützen, entsprechend sich in die nächste und übernächste und übernächste Rolle reinzuentwickeln. Und das war was ich für mich persönlich, fand zwar die Leute immer spannend, aber ich wollte ja gerne weiter breit an Inhalten mitarbeiten. Ich wollte nicht nur in einer Industrie arbeiten, ich wollte an verschiedensten breiten Themen arbeiten. Und ich habe gesagt, jetzt mache ich das auch schon 11 Jahre. Das ist jetzt auch, ja gut, irgendwie lang. So. Und ich hatte relativ früh angefangen, nebenbei so ein bisschen als Angel zu investieren. Kleines Portfolio, aber ich fand das brutal spannend. Habe allerdings auch festgestellt, wie schwierig das ist, eigentlich wirklich hilfreich zu sein als Business Angel, wenn du einen Vollzeitjob hast. Also mindestens mal ein Vollzeitjob, weil dann machst du das halt abends und am Wochenende. Und jetzt am Wochenende, die Frage zuvor gestellt, am Wochenende habe ich immer wenig gearbeitet, weil ich irgendwie unter der Woche war ich in Anführungszeichen günstig zu haben, aber am Wochenende habe ich gerne eine Pause, das habe ich auch noch heute. Das heißt nicht, dass ich nicht arbeite, das heißt, dass ich nicht ans Telefon gehe, auf keinen Fall. Aber jetzt so den kompletten Samstag und Sonntag irgendwie im Büro durcharbeiten, da habe ich dann irgendwann auch das Gefühl, dass ich nicht mehr produktiv bin. Ne? Sondern da brauche ich irgendwie auch eine Ruhepause. Wenn ich jetzt aber das komplette Wochenende über mich dann versuche, damit auseinanderzusetzen, was eigentlich diese Portfoliofirmen machen können, beziehungsweise wie ich die unterstützen könnte, dann sage ich auch irgendwann, nee, vielleicht dann doch mal in die Berge. Ne? Und da habe ich für mich festgestellt, das kannst du nie sehr gut machen, wenn du es nebenbei machst, on top von einem mindestens mal 100% Job. Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt gesagt, naja, das war das erste Mal, dass ich wirklich ernsthaft drüber nachgedacht habe, was anderes zu machen.
Das war mit 31 dann?
Das war, da war ich 32.
32.
Ja, genau. Ich bin relativ, also am Ende ein Dreiviertel Jahre, nachdem ich gewählt wurde, dann auch schon gegangen.
Verstanden. Und dann wurde aus der ernsthaften Überlegung ja irgendwie ein internationaler VC, der jetzt einen riesen Namen hat mittlerweile, äußerst bekannt ist, weltweit Leute beschäftigt. Also hol uns da mal ein bisschen ab. Das war ja dann kein Hobby mehr, würde ich mal sagen. Und das hat sich ja auch jetzt innerhalb von 5, 6 Jahren unfassbar schnell entwickelt. Also das ist ja schon enorm, was ihr da geschaffen habt.
Es ist mehr als ein Hobby, ja. Ich glaube, nur um da die Faktenlage korrekt zu haben, ich bin in der Tat nicht der Founder von Antler, sondern wir sind in Singapur entstanden. Das heißt, als ich gemeinsam mit einem alten Freund, können wir auch drüber sprechen, mit dem ich hier in München unweit von eurem Büro zusammen gewohnt habe über lange Zeit, an Bord gekommen bin, hatten wir schon einige Kollegen, die in Asien unterwegs waren, zum Teil auch in Nordamerika unterwegs waren. Mhm. Und wir sind dann so ein Jahr into the journey an Bord gekommen, um das Geschäft insbesondere in Europa und auf dem Kontinent aufzubauen. Wir haben mittlerweile in Europa 10 Büros, haben weltweit 27 Büros. Warum haben wir so viele Büros? Wir haben so viele Büros, weil wir sehr frühphasig anfangen, mit Foundern zu arbeiten. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt ist unsere Überzeugung, müssen wir nah an sie ran, um eine Möglichkeit zu haben, in den Ökosystemen, in denen sie sind, mit ihnen zusammenarbeiten zu können. Mhm. Das heißt, wir arbeiten typischerweise rund um den Zeitpunkt der Unternehmensgründung mit ihnen zusammen. Und das ist, ja, das kommt vor, aber das ist nicht der Normalfall, dass du aus München nach New York gehst oder aus Singapur nach London, sondern typischerweise bewegst du dich vielleicht regional. Mhm.
Vielleicht ganz kurz Zwischenfrage. Das heißt, ihr kanntet euch aus München?
Wir kennen uns ursprünglich aus Barcelona.
Barcelona?
Genau.
Also zufällig mal über den Weg gelaufen sozusagen?
Ja, über gemeinsame Freunde. Irgendwie ein Freund mit dem Partnerkollege aus Alan, mit dem Alan in der Schule war und ich studiert habe, hat uns irgendwann mal zusammengebracht.
Und der hat es dann ursprünglich gegründet?
Nee, auch das nicht, sondern mit dem gemeinsam habe ich über 10 Jahre immer wieder mal diskutiert, aber auch das abends und am Wochenende, wann wir mal was zusammen machen sollten. Und wir haben das aber immer wieder verschoben, weil wir relativ schnell wiederum festgestellt haben, entweder bei ihm oder bei mir, war irgendwas im Weg. Er hat im vorigen Leben unter anderem West Wing Home and Living hier aus München raus aufgebaut und das war auch irgendwie eine Reise, wo in den nächsten 12 Monaten immer irgendwas anstand. So. Mhm. Und auch so stand auch für mich in den nächsten 12 Monaten immer irgendwas an, deswegen haben wir es immer relativ schnell weggeschoben. Und für uns war Anfang 2020... Wir haben die Entscheidung in der zweiten Woche des ersten Lockdowns, Covid-Lockdowns, getroffen. Das ist ziemlich genau 6 Jahre her, es war im März 2020.
Woche vom 20. März gewesen sein, ja.
Genau.
13. wollte ich meinen Mitgründer Holten Wolf in Chicago besuchen, da weiß ich dann nur, dass das leider nicht mehr ging. Also muss die Woche genau gewesen sein, ja.
So, das, was haben wir heute, 24., 25.? Ja. So, ziemlich genau.
Ja, ja.
Da saßen wir zusammen und haben zu dem Zeitpunkt dann für uns beide am Ende festgestellt, es spricht nichts hart dagegen. Und wenn nichts dagegen spricht, dann spricht im Umkehrschluss wahrscheinlich viel dafür.
Das ist ein sau besonderer Moment. Ja, das ja ist. Mhm.
Und dann haben wir zu dem Zeitpunkt gesagt, ja, wir machen jetzt was. Eigentlich mit einer ganz anderen Hypothese, was wir bauen wollten. Haben uns da tief eingeschlossen. Initial erstmal mit virtuellem Whiteboard. Wir hatten irgendwann innerhalb dieser 10 Jahre, hatten wir gesagt, der Grund, warum wir nie weiterkommen, ist, weil wir kein Whiteboard haben. Deswegen kaufen wir uns jetzt mal ein Whiteboard und hängen uns das in die Wohnung hier. Wir haben da allerdings nur Grillabende und irgendwie Wiesenwochenenden drauf geplant. Das heißt, es ist nie so richtig viel draus geworden, weil halt immer was im Weg war und wir deswegen nicht tief gegangen sind. Aber da saßen wir dann am virtuellen Whiteboard, weil anderen saßen in Stockholm fest und ich zu dem Zeitpunkt in Hamburg. Und es war genau so, man konnte nicht fliegen. So. Und dann haben wir darauf die Entscheidung getroffen und haben uns dann eingegraben in verschiedene Themen. Und sind dann mit der Truppe, das ist eigentlich eine Truppe von Europäern, die Entler in Südostasien mal angefahren hat als Partnerschaft, in Klausur gegangen und haben darüber, sind zum Teil Ex-Kollegen von mir, zum Teil Ex-Kollegen von Alan gewesen und haben darüber festgestellt, wir glauben an die grundsätzliche Investment-Hypothese, wir glauben an den Space, sprich da gibt's irgendwie aus unserer Sicht eine Opportunität. Und wir schätzen die Leute und können uns irgendwie vorstellen, mit diesen Menschen in einer Partnerschaft zu arbeiten. Mhm. Und dann haben wir ja da so ein bisschen hoch und runter und links und rechts und oben und unten, wie man das als guter Berater macht, macht man sich natürlich so ein Entscheidungsgrid, auf dem man das dann alles bewertet mit Plus und Minus und Plus, Plus und Plus, Plus, Plus und Minus, Minus. Und dann kommst du irgendwo raus, wenn du es dann alles ausmultipliziert hast. Und dann sind wir dabei rausgekommen, dass wir das machen, was wir jetzt mittlerweile seit gut 6 Jahren machen. Sehr, sehr langfristiges Business. Das heißt, wenn du das anfängst und sagst, ich mache das mal 3 Jahre, macht das überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und dann, wenn du das anfängst, musst du die Hypothese haben, das kann ich mal mindestens eine Dekade machen.
Das heißt, ganz einfach ausgedrückt, es gab quasi diesen Arm in Asien, den aber Europäer gemacht haben. und ihr seid dann sozusagen als Teilhaber von der Unternehmung eingestiegen und habt dann sozusagen gesagt, wir bauen den europäischen Arm von Entler auf und darüber hinaus.
Genau, das ist das Business, was wir fahren, ist sehr, sehr dezentral. Am Ende, das heißt, wir müssen die Investitionsentscheidungen, die wir treffen, treffen wir sehr nah am lebenden Objekt, an Gründerinnen und Gründern. Denn in dieser Phase, in der wir initiale Investments machen, ist das wahrscheinlich 85% Founder, 15% Produkt und Markt. Mhm. Ja, weil du einfach noch nicht so viel sehen kannst. Ja, du siehst ein erstes Produkt. Mhm. Ja, du siehst erste Nutzung. Ja, du siehst wahrscheinlich auch erste Umsätze. Aber da kannst du jetzt kein DCF-Modell für bauen und kannst sagen, prima, machen wir. Ja? Mhm. Das heißt, du musst dich sehr, sehr tief in die Leute eingraben, in ihre Stärken, ihre Fähigkeiten. Die Frage, inwiefern werden die über die nächste Dekade was Transformationelles, wenn das deutsche Wort ist, bauen. Und das kannst du nur, wenn du vor Ort mit denen zusammenarbeitest.
Verstanden.
Das geht aus unserer Sicht nicht remote.
Du hast vorhin schon angemerkt, ihr fandet die Investment-Hypothese richtig und spannend. Was ist denn die Investment-Hypothese? Ist die immer noch dieselbe wie vor 6 Jahren? Hat sie sich verändert? Oder habt ihr das dann im Endeffekt übernommen und habt gesagt, das macht man jetzt in Europa genauso?
Also wir haben uns glücklicherweise über die letzten 6 Jahre weiterentwickelt. Mhm. Ansonsten wären wir wahrscheinlich auch schon tot, weil sich die Welt hat sich in den letzten 6 Jahren auf verschiedenste Art und Weise verändert. Ne? Wir hatten in 2020 die Hypothese, dass da Disruption kommt. Das war für uns, weil der Start dieser Pandemie war so der Tritt in den Hintern, bei dem wir gesagt haben, oh, das könnte eine total spannende Phase jetzt werden. Da wollen wir nicht an der Seitenlinie sitzen. Mhm. Wenn du jetzt 6 Jahre später zurückschaust, little did we know, was da irgendwie jetzt alles die letzten Jahre über passiert ist. Ne? Und man hat ja, weiß nicht, ob das dir auch so geht, aber man hat ja immer wieder das Gefühl, dass man irgendwie jeden Morgen, jede Woche, jeden Monat aufwacht und sich denkt, oh verdammt, schon wieder irgendwas Neues.
Ja.
Ne?
Ja.
Und jetzt gerade ist das, was uns natürlich am meisten umtreibt, ist die Auswirkung von künstlicher Intelligenz auf die Art und Weise, wie ich insbesondere Software baue, aber wie ich insgesamt Firmen baue. Mhm. Und das ist eine Beschleunigung, die hat man so natürlich überhaupt nicht vorhergesehen. Das heißt, die Art und Weise, wie wir heute arbeiten, ist sehr, sehr anders. Wie wir heute entscheiden, ist sehr, sehr anders. In was wir heute investieren, ist sehr, sehr anders. Die Grundhypothese ist aber die gleiche. Die Grundhypothese ist, du institutionalisierst am Ende den sehr frühphasigen Investment Stage. Das ist eigentlich Friends and Family bzw. Business Angel Stage. Das heißt, da sind so die Leute unterwegs, wie ich vorher, die das am Wochenende machen oder die das am Abend machen. Gibt viele tolle Angels, die keinen Job mehr haben müssen, aber die meisten haben untertags was zu tun. Mhm. Und institutionalisierst diesen Stage mit einem kompletten Fonds-Investment-Ansatz, mit einem kompletten Team und mit einer am Ende ganz anderen Ressourcenbasis, die du einer Portfoliofirma zur Verfügung stellen kannst. Ja. Das heißt, am Ende können wir mittlerweile bis zu 30 Millionen in eine Portfoliofirma investieren über mehrere Runden. Das heißt, ich kann anders als die reiche Tante, die auch schon sehr früh investiert, die meisten reichen Tanten können sagen das nicht, kann ich sagen, wir wollen nicht nur in eine Runde in deine Company investieren, wir wollen nicht nur initial mal eine halbe Mio committen, sondern wir wollen über die Folgerunden entsprechend weiter mit investieren und da viel, viel größere Tickets auch investieren.
Das heißt, ihr habt aber eine ganz klassische Fondsstruktur, wie du gerade eben erwähnt hast, ihr habt quasi LPs hinten dran, ihr seid auch BaFin reguliert dann, also volles Programm.
Genau, also wir haben dadurch, dass wir global tätig sind, unterschiedliche Fondsstrukturen, aber haben in der Tat eine deutsche Fondsstruktur, mit der wir alles in Kontinentaleuropa machen, wo wir in der Tat BaFin reguliert sind. Mhm. Genau.
Wo habt ihr noch Fonds?
Luxemburg, international auch auf den Cayman Islands. Das ist was in Asien beispielsweise noch üblich ist, macht man in Europa nicht. Also das richtet sich immer so ein bisschen nach dem Appetit der Limited Partner, der Fondsinvestoren. Mhm. Für europäische Investoren sind Offshore, also sowas wie Cayman Islands, Destinationen typischerweise No-Go. Also die sagen, ich möchte gerne in eine europäische Struktur typischerweise investieren. Da denken andere anders drüber nach. Das heißt, wir strukturieren das immer so ein bisschen, dass das am Ende dann der Wurm dem Fisch schmeckt, nicht dem Angler, und machen das entsprechend basierend auf unseren IPs.
Was waren jetzt so in den 6 Jahren so die ein, zwei Cases, die komplett explodiert sind, weil ich meine, wahrscheinlich schreibt er 9 von 10 Fällen ab am Ende. Ich weiß nicht, was der Schnitt ist, kannst du gleich kommentieren, aber was waren so wirklich Dinger, die komplett durch die Decke gegangen sind?
Ja, also in der Tat, man muss, wenn man das macht, was wir machen, muss man damit leben können, dass man auch mal falsch liegt. Mhm. Ja? Und man liegt häufiger falsch, als dass man richtig liegt. Ja? Denn in diesem frühen Investment-Stage hast du, du hast ein Marktrisiko, du hast ein Teamrisiko, du hast Produktrisiko, du hast vielleicht ein Technologierisiko obendrauf. Alle möglichen Risiken, die du zu diesem Zeitpunkt nicht abschätzen kannst und die du aber nehmen musst. Denn der Return auf den Companies, die entsprechend funktionieren, der ist dann halt ein paar hundert X. Ja, das heißt, die Multiples sind sehr, sehr anders, als wenn ich IBM-Aktien kaufen würde. Ja, das heißt, worüber ich nachdenke, ist, hat das Potenzial, 100, 200, 300, 400 X zu erreichen? Nicht, ist das sicherlich dreimal so viel wert in 2 Jahren. Ja, das ist gerade in dem frühphasigen Venture Umfeld genau das, wonach wir schauen. Companies, die man wahrscheinlich kennt, eine ist Aralo, ist die größte eSIM-Company weltweit. Das heißt, wenn ich in die USA fliege und nicht meinem Mobilfunkprovider die Roaming-Gebühren gönne, dann kaufe ich mir darüber eine eSIM, eine lokale eSIM und habe darüber direkt dann zu lokalen Konditionen Zugang. Funktioniert nur, wenn gereist wird. Die Company ist 2018 gestartet, hat Anfang 2020 nochmal eine Runde gemacht und dann passierte das, worüber wir gerade gesprochen haben. Dann stand die Welt plötzlich still und es wurde nicht mehr gereist. Mhm. Das war natürlich irgendwie ein Schuss vors Schienbein, ne? Weil zu dem Zeitpunkt natürlich das Business mehr oder minder auf null kurzfristig gegangen ist, denn wer braucht eine eSIM für ein fernes Land, wenn er nicht in einem fernen Land ist? Ja? Natürlich ein paar Leute, die saßen fest, die brauchten dann noch eine und noch eine, aber ansonsten irgendwie ist das Business erstmal tot. Die haben diese Phase aber genutzt, um sich genau für die Phase danach aufzustellen, haben sehr, sehr kapitaleffizient gearbeitet in der Zeit und haben dann danach absurdes Wachstum, gerade als dann dieser Rebound-Effekt kam, wo viele Leute plötzlich wieder deutlich mehr gereist sind, zum Teil auch mehr, als sie vorher gereist sind. Davon haben die extrem profitiert. Mittlerweile sind sie der größte eSIM-Marktplatz weltweit. Mhm. Interessante Geschichte auch, der Founder Bahadir hat im vorigen Leben physische SIM-Karten verkauft. Mhm. So, der saß in Singapur und hat an Seeleute physische SIM-Karten verkauft. Hat Schiffe beliefert mit verschiedenstem Proviant, also Sachen, Lebensmittel und SIM-Karten. So, weil die sind halt aus Singapur, was weiß ich, ist nach Australien gefahren. So, und dann brauchten halt die Seeleute irgendeine lokale SIM-Karte. Und der hat, weil das sein Business war, hat der früher als andere mitbekommen, dass Apple diese eSIMs lancieren wird. Und zu einem Zeitpunkt, wo kein Mensch, nicht keiner, aber sehr, sehr wenige Menschen von eSIMs je gehört hatten, mittlerweile ist das irgendwie den meisten Leuten klar, dass das so funktioniert, ist er bei uns im Büro rumgelaufen und hat die ganze Zeit von eSIMs geredet. So, und meine Kolleginnen und Kollegen, also, was ist das? Und haben darüber angefangen, sich damit zu beschäftigen, weil der halt gesagt hat, verdammt, wenn das kommt, ist mein Business tot. Was kann ich machen, damit mein Business nicht stirbt? So, jetzt hat er daraus ein Business gebaut, was viel, viel größer ist. Andere Portfolio-Company von uns ist Lovable zum Beispiel, Vibe-Coding-Company, also die es Menschen wie mir, die keinen technischen Hintergrund haben, ermöglicht, technische Produkte zu bauen. Viele, viele Webseiten, Landingpages werden darüber mittlerweile gebaut. Also die fokussieren sehr, sehr stark auf Frontend, sitzen auf dem AI-Coding, auf der AI-Coding-Welle drauf. Dann Berliner Company namens Peak AI, die gerade sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, sehr, sehr stark wächst. Die helfen Unternehmen dabei, ihre Sichtbarkeit in AI-Search zu verbessern. Also die Frage, ich bin im Marketing von euch tätig und frage mich, wie bin ich eigentlich positioniert, wenn Leute ChatGPT, Gemini, Perplexity, Grok, Claude fragen, mit wem soll ich denn zusammenarbeiten? In Klammern, auch wir sind Kunden, weil auch Founder fragen sich das, mit welchem Investor soll ich eigentlich zusammenarbeiten? Mhm. Und da haben sich die Regeln brutal verändert. Eine der am schnellsten wachsenden Firmen in Europa, im letzten Jahr 4, 5 Runden geraced, one after the other, entwickeln sich sehr, sehr gut. Voltrax, eine andere Company, haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, Robotics Company, die wir auch aus Berlin raus investiert haben, sitzen allerdings in Sevilla, bauen einen vollautonomen elektrischen Traktor. Mhm. Ist ein Dual-Use-Produkt, also sowohl im zivilen Bereich als auch im Verteidigungsbereich findet das Anwendung. Sind ursprünglich gestartet für die Landwirtschaft, einen Traktor tatsächlich zu bauen. Aber das Fahrzeug kannst du offenkundig auch einsetzen für Logistik, entsprechend in Kampfgebieten, um dort eben keine Menschenleben aufs Spiel setzen zu müssen.
Ja, faszinierend. Da waren schon ein paar Bretter dabei, auf gut Deutsch, die ihr da identifiziert habt. Jetzt ist ja dieser ganze, ihr macht jetzt ja keine Financial DD oder sowas bei so Sachen, ihr macht ja eine Gründer-Due Diligence. Darauf kommt es ja in der frühen Phase wahrscheinlich an. Jetzt siehst du wahrscheinlich hunderte von Gründern oder hast wahrscheinlich hunderte von Gründern kennengelernt im Laufe deiner Zeit. Kann man irgendwie so Persönlichkeitsmerkmale ableiten, wo man schon relativ früh erkennt, das könnte funktionieren?
Ja, also ich glaube, das, was jeder Gründer, ob erfolgreich oder nicht, gemeinsam hat, ist, die sind ein bisschen verrückt. Denn die Entscheidung zu treffen, eine Firma zu gründen, ist rational nur ganz, ganz schwer nachzuvollziehen. Das ist mal mindestens in der kurzen Frist finanziell eine ganz, ganz blöde Idee. Das ist ultra viel Arbeit, das ist extrem viel Stress, das ist total belastend, das ist wirklich, schwierig. Und extrem intensiv, extrem risikoreich, du hast es angesprochen, höchstwahrscheinlich geht's schief. Das heißt, wenn man doppelklickt auf dieses Verrücktsein, dann sind das typischerweise Leute, die sehr risikoaffin sind, so, die bereit sind, Risiken zu nehmen und die gleichzeitig aber auch Risiken ausblenden. Denn wenn ich mich mit all dem beschäftige, was da noch kommt und was ich da noch tun muss, denn wenn die Firma dann irgendwann ganz toll läuft, dann muss ich sie an die Börse bringen. Verdammt, das ist auch wieder verdammt schwierig, ne? Wenn ich mich mit all diesen Fragen beschäftige, dann fange ich nie an. Das heißt, ich muss diese Sachen ausblenden und muss mich mit den Themen beschäftigen, die die nächsten 12 Monate, die nächsten 12 Tage relevant sind und muss mich darauf fokussieren. Dann das Zweite ist, haben typischerweise einen sehr, sehr hohen Bias to Execution, also sind sehr, sehr stark darauf getrimmt, zu machen, zu schaffen, zu tun, mit ihren eigenen Händen. Denn wenn du, brauche ich dir nicht sagen, ist auch von der Pike auf aufgebaut, am Anfang sitzt du halt alleine da. Vielleicht noch mit ein, zwei Co-Foundern, aber du hast ja keine 25 Leute, an die du was delegieren könntest. Was
soll das?
Genau. So, jetzt heute kannst du so ein bisschen mehr an AI delegieren, als du das noch vor 2 Jahren konntest. Gut, verstanden. Aber trotzdem machst du alles selbst. Das heißt, irgendwie alles, was irgendwie mal aufgeschrieben wurde, aber auch jeder Stuhl, der irgendwo steht, den hast du halt ausgesucht. Und es gibt viele, viele Leute, die sich damit umtreiben, sollte ich nicht ein Business gründen, die eigentlich aber nicht in dieser ganz frühen Phase, in dieser 0-auf-1-Phase richtig sind, sondern die eher in der Skalierungsphase die richtigen Leute sind, die eigentlich vielleicht als CEO reinkommen sollten in der Phase, wo skaliert wird. Als erfolgreicher Founder, wenn du aber am Tag 0 anfängst, brauchst du diese 0-auf-1 Fähigkeit und dann im nächsten Schritt halt die Skalierungsfähigkeit. Mhm. Typischerweise sind die gute Kommunikatoren. Mhm. Warum? Weil du ja den ganzen Tag nichts anderes machst. So, du bist dieser nervige Mensch, der irgendwie auf jeder Party darüber redet, was er da jetzt macht. So. Und du erzählst das auch irgendwie deinen Freunden, du erzählst das irgendwie deiner Familie. So. Und warum machst du das? Weil du permanent verkaufen musst. So, und du musst verkaufen an deine künftigen Mitarbeiter. Du musst verkaufen an deine aktuellen Mitarbeiter, denn die müssen ja irgendwie in diese Vision entsprechend mit reinkommen. Du musst verkaufen an Investoren, du musst verkaufen an Kunden. Du musst vielleicht noch verkaufen an Kooperationspartner, an Zulieferer, an Banken, weiß der Teufel was, ne? Du hast irgendwie, am Ende besteht der Großteil deiner Tätigkeit auch aus Verkaufen. Ist nicht alles, ne? Sondern du musst auch bauen, aber du musst viel, viel verkaufen und da hilft typischerweise gute Kommunikation. Und dann ist ein weiteres Thema, wir nennen das im Englischen Drive und Grit, also wie getrieben bist du und wie durchbeißungswillig bist du am Ende. Das ist ja, wenn du auf erfolgreiche Gründungen schaust, dann sieht das von außen ja immer aus wie so eine ganz gerade Linie, die eigentlich nur nach oben geht. Ja? Und wenn du dann mit den Foundern darüber redest, wie diese Reise eigentlich war, stellst du fest, nein, verdammt, das ist genau so ein Sägezahn. Und da gibt es ganz, ganz viele Rückschläge. Und die meisten Founder, die du fragst, warst du schon mal fast pleite mit deiner Firma? Sagen, ja. So, und das ist nur die Frage, wie oft. So. Und von außen kriegst du das natürlich nicht mit. Mhm. Das, idealerweise steht das natürlich nicht in der Zeitung. Mhm. Aber genau diese Momente hast du halt. Und typischerweise löst du sie dann halt im sehr, sehr kleinen Kreis. Und du hast diese Rückschläge und musst mit dem 100. Investor sprechen. Mhm. Und musst entsprechend halt mit dem 100. Kunden sprechen. Und dann wird wieder, zu der Diskussion, die wir vorhin hatten, dann wird wieder irgendwie etwas, was du eigentlich glaubtest, was jetzt beauftragt wird, wo jemand irgendwie kaufen wird, wird dann doch wieder im Vorstand abgesägt oder vertagt. Ja. Mhm. Also brauchst eine sehr, sehr hohe Resilienz am Ende und musst da ganz einfach willens sein, immer weiter zu pushen, immer weiter zu schieben, brauchst brutal viel Energie. Mhm. Ja. Und das Letzte ist dann sehr, sehr spezifisch. Das ist, nicht jeder von uns ist sehr gut in allem. Die meisten sind das nicht. So, deswegen sind auch die meisten keine Solo-Founder. Ne? Mhm. Denn als Solo-Founder musst du mehr oder minder sehr gut in allem sein. Du musst in allen Swimlanes entsprechend stark sein.
Für mich ja unvorstellbar, ehrlicherweise.
Also von der mentalen Bürde mal ganz abgesehen, ist das echt schwierig, in allen Fakultäten extrem gut zu sein. Ne? Aber du musst halt in irgendwas sehr gut sein. Mhm. So. Und je nachdem, welche Rolle du bestellst in so einem Founding-Team, musst du darauf, naja, zu den Besten in dem Feld gehören.
Mhm. Ja, super. Also ich finde ich bin auch gerade im Kopf alles durchgegangen. Das muss ich auch mal nochmal reflektieren, aber es resoniert schon sehr, sehr stark tatsächlich. Vielleicht andersrum nochmal gefragt, was sind denn so die größten Fehleinschätzungen, die so Gründer haben?
Ganz, ganz viele Gründer. Also es kommt so ein bisschen auf die Phase an, ne? Aber
mein Eurer jetzt, also in der frühen Phase, ich habe eine Idee, ich will unbedingt was machen, ich habe den Drive, ich kann auch rausgehen und mit Leuten reden, also Haken, 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 aber was geht dann trotzdem schief?
Die initiale Phase der Validierung des Problems bzw. der Lösung, da projizieren leider Gottes viele, die am Ende dann nicht erfolgreich sind, ihre eigene Überzeugung über die Relevanz des Produktes in die Überzeugung des Kunden. Ist aber vollkommen egal, wie überzeugt ich von meinem Produkt bin, solange der Kunde es nicht ist und solange der Kunde nicht sagt, ich muss jetzt dieses Problem lösen und ich habe das Budget, um das zu lösen und das ist irgendwie high enough auf meiner Prioritätsliste. Doesn't matter. Mhm. Ja? Und das heißt, ich muss da brutal ehrlich mit mir sein. Und jeder Founder ist zu Recht passioniert über das, was er lösen möchte. Aber du darfst nicht blind sein dabei. Und das sehen wir in der Tat sehr, sehr häufig, dass Founder da so einen gewissen Confirmation Bias haben. Das heißt, in jede Kundenkonversation, in die ich wieder reingehe, sage ich, stimmt doch, oder? Ne? Oder ist das wirklich ein Riesenproblem, oder? Und wenn ich es dir nur so weit vorkaue und vorlege, dann wirst du irgendwann sagen, ja klar. So. Und ja, da würde ich auch 500 Euro für zahlen. Ja, natürlich, logisch. Ne? Und da kannst du ganz, ganz viel Fake-Validierung entsprechend erzeugen. Das Zweite ist, die allermeisten Founder unterschätzen das englische Wort dafür ist Distribution, also Vertrieb und Marketing. Wie bekomme ich eigentlich mein Produkt raus? Es gibt nicht so viele Produkte, die sich komplett selbst verkaufen. Ja. Und das hast du sowohl in der ganz frühen Phase, das heißt, du musst erstmal den ersten Kunden finden. Das ist verdammt schwierig. Aber das Einzige, was noch schwieriger ist, ist den zweiten zu finden. Ja. Und wenn du den zweiten gefunden hast, brauchst du halt irgendwie 3 bis 5 und dann 5 bis 6 bis 10. So. Und irgendwann ist es dann halt Kunde 10.000 bis 20.000. Ne? Und die Skills, die du brauchst, sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber die Herausforderungen unterschätzen tatsächlich viele in dieser Phase. Und verbringen zu viel Zeit darauf, das Produkt zu perfektionieren und zu wenig darauf, es entsprechend zu distribuieren und an den Kunden ranzubringen.
Das höre ich auch relativ oft. Das ist also die deutsche Mentalität so ein bisschen manchmal, dass man dann im stillen Kämmerlein versucht, ein Produkt bis zur Perfektion zu bringen. Und dann glaubt man, wenn man eine Website am ersten Tag launcht, dass dann auf einmal der große Sturm
die Bude einrennen,
dann passiert halt nichts. Ne? Wenn du es vorher am Markt nicht iterierst oder einfach mal rausgehst, probierst, also so eher die amerikanische Mentalität, dann passiert im Zweifel auch nichts.
Ja klar, und das ist das ist interessant, weil das ist viele Leute, die was bauen können, viele Ingenieure bauen was. So. Und dann suchen sie dafür nach einem Problem, was sie damit lösen können. Ja? Und wenn du schon einen Hammer hast, sieht alles aus wie ein Nagel. Ja? Das ist eins der Sprichwörter, die sehr, sehr viel Sinn machen. Das heißt, wenn du mit der Lösung unterwegs bist, dann findest du ganz viele Probleme, die so aussehen, als könntest du die damit entsprechend in die Wand knallen. Das ist dann aber wiederum Confirmation Bias. Ich erzähle dir von meinem tollen Produkt. Die Herausforderung jetzt gerade ist so ein bisschen dadurch, dass ich als nicht technischer Founder jetzt plötzlich auch ein erstes Produkt bauen kann, habe ich die Möglichkeit, mich auch in diese Zwickmühle zu bewegen. Das heißt, ich kann plötzlich diese Validierungsphase im schlimmsten Fall überspringen, baue auch ein Produkt und renne damit rum, bevor ich Validierung überhaupt dafür habe, dass das Problem real ist. Und das passiert in der Tat leider Gottes sehr, sehr häufig. Und am Ende stellst du dann fest, nein, es gibt einfach kein Problem oder es gibt kein Problem, was dringend genug ist, ist meistens der Fall. Natürlich gibt es dieses Problem. Das will keiner leugnen, aber es ist nicht dringend genug, dass die Leute das lösen und dass die dafür auch noch Geld ausgeben.
Mhm. Ja, spannend. Jetzt sprichst du ja auch gern von der Execution Era in Europa, so im ganzen Gründerdasein. Viele sehen ja das Thema Gründung auch gerade in Deutschland eher kritisch an, weil es wenig Risikokapital gibt und weil es alles so bürokratisch ist. Jetzt beispielsweise im Vergleich zu Amerika. Also wie schätzt du den Markt vielleicht allgemein ein? Was ist diese Execution Era und wie kann man vielleicht Leute auch ermutigen, auch hier tätig zu werden?
Ne, wir haben im letzten Jahr haben wir sowohl in Deutschland als auch in Europa eine Rekordzahl von Gründungen gesehen. Mhm. Das ist gut. So, und das ist, ich spreche viel mit Menschen. So, auch in meinem Job spreche ich viel mit Menschen. Und ich habe typischerweise gute Laune. Ich bin Berufsoptimist. Wenn ich irgendwie nicht optimistisch bin, wer ist dann optimistisch? Ne? Ich muss irgendwie versuchen, in meinem Job 10 Jahre in die Zukunft zu schauen und hoffentlich haben wir da positive Veränderungen, die dazu beiträgt, dass der Wohlstand wächst. Ne? Sprich, ich werde typischerweise eine optimistische Perspektive auf die Welt haben. Und du hast ja so ein paar Punkte angesprochen. Nicht jeder teilt das gerade aus guten Gründen. Ja. Aber wenn du in die frühe Phase schaust, dann siehst du sehr, sehr viel Aktivität. Du siehst viele neue Unternehmen, die gerade starten, viele Founder, die entsprechend an den Start gehen. In Klammern, die werden gerade auch deutlich jünger. Also der durchschnittliche Unicorn-Founder ist in den letzten Jahren 4 Jahre jünger geworden. Durchschnittliche Founder, in denen wir aktuell investieren, ist im letzten Jahr 5 Jahre jünger geworden. Das heißt, da ist was in Bewegung. Das ist eine neue Generation.
5 Jahre jünger ausgehend von?
Anfang 30.
Okay. Hin zu Mitte 20.
Genau. Mhm. Und das in Anführungszeichen Spitze sind das durchaus Leute, die 18, 19 sind. Großen Respekt vor
Wahnsinn.
Ich wäre zu dem Zeitpunkt nicht bereit gewesen. Habe sehr, sehr großen Respekt davor, wenn Founder bereit sind, zu diesem Zeitpunkt loszugehen. Das Schöne ist, die Opportunitätskosten sind so ein bisschen niedriger. Du fällst ein bisschen weniger steil runter, wenn du entsprechend so früh entsprechend gründest. Und du hast weniger Barrieren und musst weniger Sachen unlearnen, also vergessen in der Art und Weise, wie du entsprechend baust. Und das ist gerade jetzt in dieser Phase, in der sich die Art und Weise, wie ich AI nutzen kann, um eine Firma, um ein Produkt zu bauen, muss ich sehr, sehr viel vergessen von dem, was ich vor 10 Jahren gemacht habe und muss mich an neue Rules of the Game entsprechend gewöhnen. Und das fällt jungen Leuten oftmals ein bisschen leichter. So, was ist die Kehrseite davon, wenn ganz viele Leute was gründen? Du hast plötzlich mehr Wettbewerb von auch Unternehmen, die sich extrem schnell bewegen können. Und dadurch, dass die Geschwindigkeit der Produktentwicklung, gerade im Softwarebereich, das meiste, worüber ich spreche, ist Software. Mhm. Das ist nicht eine Rakete bauen oder
einen Traktor wie Walltrack, sondern das ist Software. Du kannst ein Produkt mittlerweile deutlich, deutlich schneller an den Markt bringen. Das heißt, in den Momenten, wo man sieht, dass ein Markt funktioniert, gibt es deutlich mehr Leute, die sich entsprechend da auch drauf stürzen. Mhm. Und das heißt, dass Geschwindigkeit viel, viel wichtiger geworden ist. Wir sehen, dass mittlerweile die Portfoliofirmen, die wir im letzten Jahr investiert haben, kommen dreimal so schnell zum ersten Umsatz verglichen mit denen, die wir nur 2 Jahre vorher investiert haben. Und die machen im ersten Jahr 5 bis 10 Mal so viel Umsatz. Mhm. Mhm. Ja. Und wenn du die fragst, was die größte Herausforderung für euch, dann ist das nicht mehr Zugang zu Funding. So, das war lange, gerade für Europäer, etwas, was Founder umgetrieben hat, primär umgetrieben hat. Wie kann ich eigentlich Funds raisen und ausreichend viel Funds raisen? Sondern es ist mittlerweile primär Customer Acquisition, also Kundenakquise und der Speed of Execution, die Geschwindigkeit der Ausführung. So, mir ist es fürchterlich buckelig auf Deutsch. Das ist eine Mischung von: Wie schnell baue ich das Produkt? Wie schnell entwickle ich das weiter? Und wie schnell bringe ich es aber auch an den Kunden in den Markt entsprechend rein? Und diese Mischung bestimmt dann am Ende, wie hoch oder wie schnell deine dann kommerzielle Geschwindigkeit ist. Und je kompetitiver der Markt ist, desto wichtiger ist es, dass du schnell am Markt bist, dass du dich schnell entwickelst, dass du das Produkt weiterentwickelst und immer das Stückchen weiter vorne bist als andere. Und da kannst du mittlerweile durchaus auch kapitaleffizient sehr viel machen. Das heißt, die Kosten, ein Softwareprodukt zu bauen, sind deutlich runtergegangen. Das heißt, wo du früher 20, 30, 40.000, 50.000 Euro investieren würdest, das kannst du mittlerweile für ein paar hundert, wenn nicht 1.000 Euro entsprechend bauen. Und du kannst es deutlich schneller bauen. Und das führt aber zu mehr Wettbewerb und da musst du stark exekutieren.
Mhm. Also auch hier eigentlich wieder das Argument, früh raus, also schnell entwickeln, früh rausgehen, mit den Kunden sprechen und nicht warten, bis du das perfekte Ding da baust oder die perfekte Idee hast, sondern einfach am lebenden Objekt sozusagen austesten.
Eine der Kernquellen dafür, dass man nicht erfolgreich ist, ist, wenn man niemals launcht. Mhm. So. Mhm. Warum launcht man niemals? Weil man immer wieder mit einem Kunden spricht, der sagt, ach, das wäre aber noch schön, ach, das wäre aber noch toll, ach, das Feature bräuchten wir noch. Und dann, halala, so, und dann bringst du nie was raus. So, du musst aber halt irgendwann am Markt sein und musst von da iterieren. Mhm. Und das Schöne ist, du hast halt jetzt mittlerweile dann Release-Zyklen, die viel, viel kürzer geworden sind. Das heißt, du kannst jetzt, wenn du gehst zum Kunden, legst ein Produkt vor, bekommst Feedback darauf und innerhalb von Tagen hast du entsprechend eine neue Version darauf gebaut. Das dauert nicht Wochen, das dauert nicht Monate, sondern du bist deutlich, deutlich schneller. Das heißt, du baust näher am Kunden ein besseres Produkt in kürzerer Zeit mit mehr Iterationszyklen. Mhm. Was mich zum Beispiel positiv stimmt, weil ich glaube, dass du dadurch deutlich bessere Softwareprodukte in kürzerer Zeit bauen kannst. Mhm.
Verstanden. Sehr spannend. Also super spannende Insights, glaube ich, für angehende Gründer. Ich nehme auch nochmal viel mit so zum Reflektieren. Das finde ich immer wahnsinnig spannend, wenn man da so viel Einblick bekommt. Ich würde gerne noch mal kurz auf deine Person auch zu sprechen kommen, weil ich glaube, das Thema Geschwindigkeit hat ja auch in deinem Leben durchaus eine Rolle gespielt und eine gewisse Intensität. Was waren denn so für dich jetzt auf dem ganzen Weg die prägendsten Entscheidungen, die du vielleicht getroffen hast oder die riskantesten Entscheidungen, die du für dich getroffen hast, die ja dann dein Leben maßgeblich beeinflusst haben?
Also ich glaube, die Frage ist immer, was ist Risiko? Ne? So, wir leben jetzt alle in einem Land, in dem irgendwie das Risiko für so ganz, ganz schlimme Sachen sehr begrenzt ist. Ne? Also unser Leben ist typischerweise nicht at risk, wenn wir darüber mal nachdenken. So, das heißt irgendwie, was ist Risiko? Ist Risiko, dass ich auf meiner Karriereleiter irgendwie ein Jahr später da bin, wo ich sonst irgendwie ein Jahr früher wäre? Ist das schon ein Risiko oder ist das noch kein Risiko? Ne? Ist das jetzt, dass ich irgendwie ein bisschen mehr verdiene oder ein bisschen weniger verdiene? Ist das schon ein Risiko? Ne? Ich glaube, die Frage ist ein bisschen, wo fangen diese Risiken an? Der wahrscheinlich stärkste Einschnitt da war durchaus, als ich 2020 gesagt habe, in Klammern, in einer Phase, in der in der Tat nicht so ganz klar war, Mitte 2020 war irgendwie so der erste Lockdown durch, aber keiner war geimpft, war vollkommen unklar, ob man da irgendwie den Impfstoff finden kann. und irgendwie die Weltwirtschaft war erstmal zusammengebrochen und dann plötzlich irgendwie ging es dann doch wieder los. Aber vollkommen unklar, wie das irgendwie, wo das hingeht. Das heißt, das war sicherlich eine relativ turbulente Phase, in der ich gesagt habe, ich gehe jetzt mal von einem ziemlich sicheren Schiff runter. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Firma da über die Wupper geht, würde ich jetzt persönlich für relativ gering halten. Das heißt, irgendwie da war relativ klar, so, das hast du verstanden, das, so funktioniert das, das macht irgendwie Sinn und das wird wahrscheinlich auch weiter existieren. So, und bin zu diesem Zeitpunkt dann in eine Rolle gesprungen, die ein ganz anderes Cash-Profil hat, ja, wo ich persönlich viel, viel mehr investiere, meines eigenen Kapitals, wo ich persönlich viel, viel mehr Risiko nehme dafür, wie sich entsprechend mein Weg weiterentwickelt. Und das finanziell natürlich auch. Und das war zu dem Zeitpunkt, ich habe 350 Leute angerufen, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich mich entschieden habe, McKinsey zu verlassen. Zu dem Zeitpunkt meiner Assistenz gesagt, ich brauche 15-Minuten-Slots, einen nach dem anderen, dass ich die Möglichkeit habe, innerhalb von relativ kurzer Zeit ganz vielen Leuten zu sagen, first hand, ich gehe mal was Neues, das ist das, was ich mache. Mhm. Und ich habe 347 extrem positive Gespräche geführt. Nur 2-3 Gespräche gehabt, irgendwie, wo die Leute gesagt haben, ach, willst du es dir nicht doch nochmal überlegen und irgendwie ist denn das nicht zu risikoreich und irgendwie verschenkst du nicht was und gibst du nicht was auf, was du nicht aufgeben solltest. Eigentlich alle anderen haben gesagt, Wahnsinn. Klasse, freut mich, alles Gute, melde dich, ich finde das spannend, halt mich auf dem Laufenden, freue mich, das zu verfolgen. Insofern war es jetzt ein richtig brutales Risiko? Wahrscheinlich nicht. Gefühlt ist es natürlich irgendwie ein Risiko gewesen, weil du aus einem relativ sicheren Schiff auf ein relativ unsicheres Schiff dann umsattelst und dieses unsichere Schiff arbeitet dann auch noch mit ganz, ganz vielen sehr, sehr unsicheren Schiffen. Das heißt, jede unserer Beteiligungen, jedes Thema, mit dem ich mich beschäftige, hat natürlich ein viel, viel höheres Risikoprofil, als das alles hatte, was ich davor getrieben habe. Jeder Klient, mit dem ich mich beschäftigt habe, wahrscheinlich existieren alle heute noch. So, dem einen geht's besser, dem anderen geht's schlechter, aber die Organisationen existieren alle. Ne? Das heißt, das war wahrscheinlich vom Risikoprofil in der Tat die stärkste Veränderung. Aber auch was ich überhaupt nicht bereue, was ich nie revidieren wollen würde, sondern ich möchte keine der Tage in diesen 11 Jahren, die ich vorher gemacht habe, was ich machte, missen. Ich möchte aber auch jetzt keinen der Tage in den 6 Jahren seitdem missen, sondern das war beides richtig. Hätte das jetzt noch einen besseren Zeitpunkt gegeben? Bestimmt. Wüsste ich jetzt, wann der gewesen wäre? Nee, wäre der jetzt einen Tag früher gewesen oder ein Jahr früher oder 2 Jahre später? Weiß der Teufel. So, aber quasi in dieser Gemengelage hat das schon gepasst.
Gab es, wenn man viel arbeitet und viel psychischen Druck und Stress hat und so, gab es auch gesundheitlich mal Einschnitte oder Grenzerfahrungen, wo du sagst, da ging es mir mal nicht so gut?
In der Tat, das ist jetzt nur bedingt gesund, wenn du dauernd durch die Gegend fliegst, so einen etwas komischen Schlafrhythmus hast und viel arbeitest so und irgendwie in der Tat viel Stress hast. Das Problem, was ich über lange Zeit dann hatte, ist, je mehr ich gearbeitet habe, desto weniger habe ich geschlafen, desto mehr habe ich mich insbesondere mit Comfort Food, mit entsprechend ungesundem Essen belohnt und desto weniger Zeit und Energie hatte ich dann für Sport. So, und das ist so ein ganz, ganz toller Teufelskreis. So, und wenn du irgendwie einmal in dem drin bist, dann wird's immer nur noch schlechter. So, ne? Weil dann hast du das Club-Sandwich gegessen und dann machst du auf keinen Fall mehr Sport. So, und am nächsten Morgen fühlst du dich natürlich auch nicht besser, weil du hast irgendwie so Weißmehl gegessen und hilft ja auch alles nicht. Ne? Das habe ich irgendwann.
War das während McKinsey oder jetzt?
Ja, also das habe ich über lange Zeit irgendwie diese Spirale gehabt. Ich habe die am Ende wahrscheinlich so vor gut 2 Jahren für mich persönlich relativ gut durchbrochen, weil ich zu dem Zeitpunkt festgestellt habe, dass ich hohes Cholesterin habe. So, ist erblich und auch alles behandelbar und ich gehe regelmäßig zum Kardiologen und habe keinerlei Ablagerungen. Insofern, ich bin kerngesund. Aber hohes Cholesterin war für mich irgendwie so ein Punkt, an dem ich gesagt habe, das kann man haben, muss man aber nicht haben. Lass mal irgendwie versuchen, dass du aus dieser Teufelsspirale
rauskommst, beziehungsweise in die nicht reinkommst in den Phasen, in denen es total intensiv ist. Und seitdem ernähre ich mich deutlich gesünder, deutlich bewusster, versuche auf Prozessiertes, soweit es geht, zu verzichten. Esse deutlich mehr Ballaststoffe, esse deutlich mehr Protein und ich bewege mich deutlich mehr. Ich habe Bewegung und Sport mittlerweile recht gut eigentlich in den Alltag integriert. Ich habe jeden Freitag so einen 15-Minuten-Blocker. Ich brauche keine 15 Minuten dafür, aber so lang ist der halt im Kalender, in dem drin steht, Workout-Plan nächste Woche. So. Und dann zu dem Zeitpunkt weiß ich, wie meine nächste Woche aussieht. Ich weiß irgendwie, heute früh bin ich um 6.15 Uhr geflogen. Da mache ich vorher keinen Sport. So. Aber heute Abend könnte ich zum Beispiel dann Sport machen. So, das heißt, habe ich heute Abend dann einen Blocker reingelegt, dass ich heute Abend Sport mache. So, und so ist das für mich prognostizierbar. So kann ich mich dann in der nächsten Woche bewegen. Und was ich auch sehr bewusst angefangen habe, ist gewisse Gespräche von Video auf Telefon zu nehmen. Denn ich habe irgendwann festgestellt, ich bin mehr oder minder angewachsen in so einer Telefonbox. Und dann hängst du die ganze Zeit halt vor dieser Kiste und sprichst mit Leuten, die ganz genau wissen, wie du aussiehst, mit denen du sprechen willst. Aber die, zumindest meine Welt, ist halt zu 100% geflippt auf immer Video. Aber nicht jede Konversation wird deutlich besser, wenn das Video an ist. Also manche Leute kennst du einfach gut, du musst über irgendwas Inhaltliches reden. Es ist vielleicht sogar, vielleicht bist du sogar kreativer, wenn du irgendwie 3 Meter durch die Gegend läufst. Und da habe ich mich dann gezwungen, tatsächlich Gespräche einfach im Rumlaufen wiederzunehmen. So habe ich das ja früher auch gemacht. So, früher hast du irgendwie den ganzen Tag am Telefon gehangen, aber da hast du irgendwie einen Knopf vom Ohr und konntest du rumlaufen. Und das hatte ich eingebüßt dann in diesem in dieser Welt, die irgendwie komplett auf Zoom und Google Meet und Teams migriert ist. Und das habe ich mir zurückgeholt. Und diese Alltagsbewegung ist brutal hilfreich.
Die ist ein absoluter Gamechanger. 10.000 Schritte am Tag und dir geht's gut.
Genau. Ja, das ist so. Insofern ist es irgendwie relativ simpel, aber du musst halt so ein bisschen, du musst die Maschine so ein bisschen pflegen, ansonsten irgendwie kommt da aus der Maschine ja auch nichts mehr raus irgendwann. Ne? Und ich glaube, das, da habe ich lange überhaupt nicht drüber nachgedacht, da habe ich Augen zu und durch. Ne? Das ist, wird schon gut gehen. Und ich meditiere jetzt auch nicht jeden Morgen, ne? Sondern ich mache schon immer noch Sachen, wo man sagen würde, jetzt machst du vielleicht besser nicht, aber zumindest mal habe ich eine gewisse Balance gefunden und kann die deutlich besser ausgleichen. Und dafür habe ich irgendwie so diesen einen Moment gebraucht. Bei mir war es irgendwie festgestellt, dass hohes Cholesterin.
Ja, also ich könnte ohne Sport ehrlicherweise auch eigentlich nicht leben.
Natürlich nicht.
Auch deinen Körper zu spüren, auch dich zu spüren, auch da irgendwie meine Grenze auszuloten und dann irgendwie tut alles weh und dann duscht du noch schön kalt 2 Minuten. Ich meine, das ist irgendwie wie eine Reinkarnation, ja, wenn du sowas machst. Also ich kann auch nicht nachvollziehen, wie jemand, der total übergewichtig ist und sich schlecht ernährt und dann noch Alkohol trinkt, wie der High Performance bringen kann. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Es ist schwierig. Ne? Und es hat sich ja auch das, was du irgendwie von sehr performanten Menschen in Führungspositionen siehst, die sehen mittlerweile etwas anders aus. Die wenigsten davon sind schwer übergewichtig.
Ja. Ja. Man sagt ja auch, dass das heutige Wohlstandszeichen eher ein fitter Körper ist. Ja. Und irgendwie ein gesundes Aussehen anstatt der dritte Ferrari in der Garage, ne?
Das ist, ja, klar, Longevity
kannst du dir nicht kaufen.
Brutal.
Kannst du es dir nicht kaufen.
Total. Das, also wir haben sehr, sehr viele, haben einige Portfoliofirmen im Portfolio, die sich genau mit dieser Frage der Langlebigkeit beschäftigen. Und das ist, da gibt es so eine ganz eingefleischte Biohacker-Community. Das sind nicht so viele Leute, aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die ähnlich wie ich deutlich aktiver darüber nachdenken, was essen die eigentlich, was trinken die eigentlich, bewegen die sich eigentlich. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon so eine Beschleunigung über die letzten Jahre gewesen, wo der ein oder andere, glaube ich, sich diese Frage gestellt hat. Wie sieht's eigentlich in 3 Dekaden aus? Mhm. Denn irgendwie in 14 Tagen merke ich nichts, wenn ich heute eine dumme Entscheidung treffe, aber halt in 30 Jahren schon.
Mhm. Ja, so Zinseszinseffekt. Ne? Leider in die falsche Richtung. Ne? Das ist auf jeden Fall so. Letzte Frage von mir. Wie geht's in den nächsten Jahren weiter? Was ist geplant bei dir persönlich und auch beruflich?
Ich hab's eingangs gesagt, das, was ich mache, macht keinen Sinn, wenn ich es nicht langfristig mache. So, sprich, I'm not going anywhere. Sondern wir werden weiterhin frühphasig investieren. Ich werde weiterhin frühphasig investieren,
Denn am Ende brauchst du 7, 8, 9, 10 Jahre, bis du so eine Portfoliofirma mal in Richtung dann eines Exits getrieben hast. Die Zyklen sind einfach sehr, sehr lang. Das heißt, der Kern irgendwie, I don't think I'll go anywhere else. Die Themen verändern sich aber. Mhm. Und da treibt uns momentan natürlich künstliche Intelligenz stark um, insbesondere auf der Anwendungsseite, auf dem Application Layer. Da treibt uns aktuell das Thema Resilienz stark um. Da gehören solche Themen dazu, die europäische Souveränität angehen. Was müssen wir als Europäer eigentlich selbst bauen, selbst beherrschen, selbst ownen? Wo sollten wir uns nicht von anderen Staaten abhängig machen? Da lernen wir als Europäer ja gerade viel aus der Geopolitik, was man vielleicht doch lieber zu Hause haben sollte. Gehört Cybersecurity dazu, da gehören Dual-Use-Themen dazu. Und das dritte Thema, was wir treiben, ist Deep Tech. Das geht von Robotik, wir haben über Voltrac gesprochen, über Space Tech, Airmo ist eine Portfoliofirma beispielsweise, bis hin zu Direct Air Capture, also CO2 aus der Luft saugen. Neocarbon ist da eine Portfoliofirma. Und in diesen drei Stoßrichtungen wollen wir weitermachen, wollen wir mehr machen. Die Welt verändert sich momentan aber unfassbar unfassbar schnell. So, und in dieser schnellen Veränderung traue ich mir nicht zu sagen, wenn wir hier in 3 Jahren wieder sitzen, was sind genau die Themen, die uns in 3 Jahren beschäftigen werden. Sondern da ist es brutal wichtig, dass wir flexibel sind, auf den Markt reagieren, verstehen, was passiert, was ist entsprechend mit Technologie plötzlich möglich. Mhm. Thema selbstfahrende Auto, was immer 5 oder 10 Jahre weg war, scheint jetzt so langsam an so einem Punkt zu sein, auch nicht in Europa, aber in anderen Teilen der Welt, in denen das tatsächlich so langsam anfängt zu funktionieren. Mhm. Und das Gleiche gilt für humanoide Roboter. Aber auch das war ein Thema, was sehr, sehr lange immer erwartet wurde. Jetzt scheinen wir tatsächlich an so einem Inflection Point zu sein, an dem tatsächlich sich da was tun kann. Und diese Inflection Points werden wir immer wieder sehen. Das haben wir mit dem ChatGPT-Moment vor 2,5 Jahren gesehen. Das haben wir mit Claude Code im Q4 des letzten Jahres gesehen. Das haben wir mit OpenClaw zu Anfang diesen Jahres gesehen. Da gibt es immer wieder solche Schritte nach oben. Und da müssen wir flexibel genug sein, auf die zu reagieren. Insofern weiter voller Founder-Fokus auf Technologie. Technologie wird wichtiger, nicht weniger wichtig. Und Fokus auf das, was uns die nächste Dekade, 2, 3 Dekaden entsprechend hoffentlich den Wohlstand mehren wird. Und nicht das, was wir vielleicht schon vor 2 Dekaden hätten abschneiden sollen.
Spannend. Und persönlich?
Persönlich, naja, ich habe ja gesagt, ich kann ja nicht so viel arbeiten, weil ich muss ja auch Sport machen, mich gesund ernähren. Ja, ich glaube persönlich, ich denke immer wieder darüber nach, ob ich nicht mal einen Triathlon machen müsste oder einen Marathon laufen müsste. Und dann sage ich mir, nee, das würdest du nur für andere machen, nicht für dich selbst. Da habe ich nämlich überhaupt keine Freude dran. Aber ich würde sehr gerne was ich nicht gut im Griff habe, ich würde sehr gerne wieder mehr Schlägersportarten machen. Ich habe sehr, sehr lange viel Tennis gespielt, spiele ab und an mal Paddle-Tennis. Das ist irgendwie so die einfacher zu koordinierende Version dessen für mich. Aber ich würde gerne mehr Tennis spielen. So. Das ist ein Ziel, was ich mir immer wieder gesetzt habe oder nicht umgesetzt habe. Insofern, ich bin verhalten optimistisch, dass ich da entsprechend weiterkomme. Ansonsten glaube ich in der Tat am Erhalt der Maschine arbeiten. Ja. Und da mich selbst so ausbalancieren und so aussteuern, dass ich genau Entscheidungen treffe, die eben dazu führen, dass ich auch in 3 Dekaden von heute noch produktiv bin.
Kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Danke dir.
So, das war ein Ausflug in die Venture Capital Welt auf globaler Ebene, in unterschiedliche Technologien und auch in die persönliche Welt von jemandem, der da sehr, sehr umtriebig ist. Wenn ihr weiterhin solche spannende Folgen nicht verpassen wollt, dann empfehle ich ganz, ganz stark, auch das nächste Mal wieder einzuschalten, wenn es wieder heißt Finance Data People. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.